Wir sind dran, die messianischen Prophezeiungen im Propheten Jesaja zu studieren, die auf das erste Kommen Jesu hinweisen. Letztes Mal waren wir noch dran in Jesaja 11, 1 und 2 und haben dort den Nazaräer entdeckt aus dem Stumpf Isais. Die weiteren Verse beziehen sich dann auf die tausendjährige Friedensherrschaft des Messias in der Zukunft. Und auch da haben wir wieder ein Beispiel unter so vielen im Alten Testament, wo eben das erste und das zweite Kommen Jesu in einem Text direkt miteinander verbunden ist. Das ist übrigens etwas, was nicht nur in der Prophetie gilt für das Kommen des Messias. Auch andere Prophezeiungen sind so gestaltet. Oft zum Beispiel wird die Situation beleuchtet, die unmittelbar in der Zukunft des jeweiligen Propheten stand. Nehmen wir Jesaja. Das war die Zeit der assyrischen Bedrohung. Das assyrische Weltreich, ausgehend von Nordirak, eroberte ein Volk um das andere und war dann eben dran, auch die 10 Stämme im Norden Israels zusammenzuschlagen und nach Assyrien zu deportieren. Es sollte auch zu einer Invasion kommen in Judäa, im südlichen Königreich. Das war genau die Zeit von Jesaja. Und all diese Ereignisse sagte er voraus, verbindet sie aber mit Prophezeiungen über Assyrien in der Endzeit, in der Zukunft. Und so können wir auch in Jesaja zeigen, wie in demselben Kapitel sind die unmittelbar bevorstehenden Prophezeiungen zusammengestellt mit denen, die eben bis auf die Endzeit gehen. Und so könnte man das durch die ganze Bibel hindurchgehend immer wieder zeigen, dieses Zusammensetzen von zwei verschiedenen Zeiten, die aber eben zusammengehören. Und so gehört eben das erste und das zweite Kommen Jesu ganz eng zusammen. Das erste Mal kam er als Retter der Welt, das zweite Mal wird er kommen als Richter der Welt. Da besteht ein ganz direkter Zusammenhang, denn wir sind eben in der Zwischenzeit herausgefordert, uns zu entscheiden, entweder für den Retter der Welt oder dann für den Richter der Welt. Das gehört thematisch zusammen. Wir gehen jetzt weiter zu einer nächsten Prophezeiung über das erste Kommen des Messias. In den weiteren Kapiteln geht es sehr stark um endzeitliche Dinge. Aber dann kämen wir als nächstes zu Jesaja 28. Wir haben diese Prophezeiung zwar schon mal behandelt in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und darum müssen wir einige Dinge, die da gesagt werden müssen wir nicht mehr sagen diesmal. Aber mir ist wichtig, dass wir den Zusammenhang sehen, in dem dieser Vers steht. Es geht um Jesaja 28, Vers 16. Aber lesen wir des Zusammenhangs wegen ab Vers 14 bis und mit 19.
Darum hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Scheol einen Vertrag gemacht. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trug uns geborgen. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen, und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Hagel wird die Zuflucht der Lüge hinwegfegen, und die Wasser werden das Versteck wegschwemmen. Und euer Bund wird mit dem Tod wird aufgehoben werden, und euer Vertrag mit dem Scheol wird nicht bestehen bleiben. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, dann werdet ihr von ihr zertreten werden. So oft ihr hindurchfährt, wird sie euch erfassen, denn morgen für morgen wird sie hindurchfahren, bei Tag und bei Nacht, dann wird es lauter Schrecken sein, die Botschaft verständlich zu machen.
Also es geht um diesen Vers 16. Der Stein in Zion, der bewährte Grundstein, der kostbare Eckstein. Wir finden diese Stelle wieder neu aufgenommen im Neuen Testament, auf Jesus Christus bezogen, in 1. Petrus 2. Da erklärt der Apostel die Bedeutung dieses Verses. Und zwar müssen wir da des Zusammenhangs wegen lesen, 1. Petrus 2, ab Vers 4.
Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst auch selbst die lebendigen Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind.
Jawohl. Also hier geht es im Zusammenhang um die Gemeinde in der heutigen Zeit, also die Summe der erlösten Menschen von Pfingsten bis zur Entrückung. Und die Gemeinde wird hier beschrieben als ein lebendiges, ein geistliches Haus, bestehend aus lebendigen Steinen. Also jeder Gläubige ist ein lebendiger Baustein an diesem Tempelgebäude. Und der wichtigste Stein ist Jesus Christus. Um ihn geht es im Vers 4. Zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Und da werden ja Worte aufgenommen aus Jesaja 28, 16. Siehe, ich grüne einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein. Dieser kostbare Stein ist Jesus Christus, also der Eckstein dieses Gebäudes. Und die Gläubigen sind dann lebendige Steine, die da mit aufgebaut werden. Gleichzeitig sind sie ein heiliges Priestertum, sagt Vers 5, um Gott durch Jesus Christus geistliche Schlachtopfer, also Anbetung, darzubringen. Und nun werden diese Gedanken belegt anhand von Zitaten aus dem Alten Testament, und da in Vers 6 zitiert Petrus aus Jesaja 28. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist genau unsere Stelle. Und wir haben letztes Mal, jedes Mal, als wir eben Psalm 118 behandelt haben, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, gesehen, dass, also das Alte Testament sagt, der Messias, wenn er verworfen wird von der Masse seines Volkes, wird etwas Neues beginnen. Er wird der Eckstein genannt, denn der Eckstein war ja im Altertum architektonisch der Stein, der als erster auf das Fundament aufgelegt wurde. Und nach seiner Position wurden dann alle weiteren Mauersteine aufgerichtet. Und so sollte also dieser verworfene Messias der Beginn von etwas ganz Neuem werden. Und das ist eben dieses geistliche Haus. Und Petrus sagt, also da haben wir den Hinweis in Jesaja 28, er ist der Eckstein. Wir haben dann eben diese Stelle schon etwas vorweggenommen damals, Jesaja 28, und ich habe da erklärt, dass es effektiv genau entspricht, wie die Archäologie das in den letzten Jahren so deutlich ans Licht bringen konnte. Der Eckstein des Tempels in Jerusalem war nämlich dieser mächtige Fels, der heute im Zentrum des Felsendoms steht. Das ist ja auch die natürliche Bergspitze von Zion bzw. Moria. Und darauf, auf diesem Felsen, hatte Salomo ursprünglich das Allerheiligste gebaut. Aber es war ein bisschen speziell, denn man sieht die Spuren, wo die Steine aufgelegt waren, von der Südmauer des Allerheiligsten. Das sieht man noch heute auf dem Felsen. Und die Breite dieser abgeplatteten Region ist genau 3,15 Meter. Das entspricht diesen 6 Königsellen, wie das in 1. Könige 6 und folgende auch gesagt wird. So dick waren die Mauern des Allerheiligsten. Also eine Königselle ist, wie viel genau? Das kann man sich ja merken, denn die Ellen kommen immer wieder vor in der Bibel. Wie? Das ist die kleine Elle, genau, mit 6 Handbreiten. Und die Königselle, das ist die große Elle mit 7 Handbreiten, wie Hesekiel 40 sagt. Dort wird der zukünftige Tempel vermessen und dann heißt es, er wird vermessen mit einer Elle, von einer Elle und einer Handbreite. Das ist also die große mit 7 Handbreiten und die ist dann eben 52,5 Zentimeter. Und 6 mal 52,5 gibt genau diese 3,15 Meter. Und so war also dieser Fels, der, kann man sagen, der Felsgrund, das Fundament des Tempelhauses, des Allerheiligsten. Aber man findet dann keine Spuren für die West- und die Nordmauer. Aber gerade dort ist der Fels natürlicherweise ganz, hat ein ganz starkes natürliches Gefälle. Und wenn man dann die Mauer eben entlang der Westkante und der Nordkante zieht, dann entsteht dadurch genau ein Quadrat von 20 Ellen. Und so groß war ja nach 1. Könige 6 und folgende das Allerheiligste. Ein Quadrat von 20 mal 20 Ellen. Man kann also ganz genau heute noch sehen, wo das Allerheiligste durchgegangen ist. Man könnte jetzt auch rekonstruieren, wo genau der Scheidevorhang war. Denn so vervollständigt man das Quadrat. 20 mal 20 Ellen. Und ganz zentral in diesem Quadrat drin gibt es eine Vertiefung im Felsen, die genau passt, um die Bundeslade dort aufzustellen. Hat also genau die Seitenlänge von 131 cm. Das entspricht diesen 2,5 Ellen Länge der Bundeslade. Und trifft dann so ganz zentral, also ins Quadrat hinein, wenn man die Diagonalen zieht. Trifft man genau in die Ecken von diesem 131 auf 79 cm Rechteck für die Bundeslade. Ja, und damit wird klar, der Fels war einerseits Fundament, die Südmauer war draufgebaut, aber gleichzeitig war er auch Eckstein. Denn die West- und die Nordmauer war ja genau seiner natürlichen Position entsprechend gebaut. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen gehabt auf den weiteren Tempel. Zum Beispiel die bekannte Ostmauer des Tempels, wo das goldene Tor, dieses zugemauerte Tor drin ist, der Verlauf dieser Mauerlinie ist parallel zu dieser westlichen natürlichen Kante des Felsens. Also ist ganz klar, dass dieser Fels hat die Mauerlinien festgelegt, bestimmt. Und so haben wir also eine ganz ungewöhnliche Konstruktion, Fundament und Eckstein in einem. Weil normalerweise war das ja unterschieden. Der Eckstein war der erste Stein auf dem Felsfundament. Jetzt haben wir hier in Jesaja 28, 16 genau dies. Liest noch mal jemand den Vers.
Darum spricht der Herr, siehe, ich lege in Sion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohl gegründet ist. Der Glaub, der fliegt nicht.
Jawohl. Also, Eckstein ist klar, aber dann wird gesagt, aufs Festeste gegründet. Oder der hebräische Ausdruck ganz wörtlich übersetzt bedeutet, von festester Gründung. Also ein Fundament von festester Gründung. Es ist ein Fundament. Und Eckstein gleichzeitig. Das ist genau die Situation, wie das beim Tempel war. Und hier wird ja auch gesagt, siehe, ich gründe einen Stein in Zion. Da wird also auch auf den Tempelberg hingewiesen. Und so sollte also dieser Fels, der Fundament und Eckstein des Tempels Gottes in Jerusalem war, ein Bild sein von dem Messias. Der Messias sollte geistlicherweise eben ein solcher Eckstein, ein solches Fundament sein, das eben uns Menschen, die wir in uns keine Stabilität haben, in uns ist keine Festigkeit, aber wer auf ihn vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Wer glaubt oder vertraut, kann beides übersetzen, wird nicht ängstlich eilen. Und so erklärt nun also Petrus, ja, das ist so Wirklichkeit geworden. Die Masse hat den Messias verworfen. Wir haben gesehen in 1. Petrus 2, er zitiert ja auch nochmals aus Jesaja, und zwar in Kapitel 8. Er, das haben wir ja gelesen, in Vers 7. 1. Petrus 2, Vers 7. Liest das nochmals jemand? Das ist ein Zitat aus Psalm 118, Vers 22, das haben wir früher behandelt. Und jetzt kommt noch ein Zitat und
ein Stein des Anstoßens und ein Fels des Ärgernisses.
Jawohl, und das ist ein Zitat aus Jesaja 8, Vers 14. Das haben wir ja früher schon behandelt. Also, da wurde klar vorausgesagt in Jesaja 8, wenn der Messias kommt, werden sich viele an ihm ärgern und werden durch ihn zu Fall kommen. Eben sich an ihm ärgern, sodass sie über ihn, über diesen Stein straucheln. Für sie ist es etwas Schlimmes, sie kommen zu Fall, aber für die, die eben glauben an den Messias, für sie ist er Fundament, das ihnen bleibende Festigkeit gibt, in einer Welt, die eben für nichts eine feste Grundlage hat. Und er ist gleichzeitig eben der, der auch die Ausrichtung und die Linie gibt. Alles muss sich ja nach dem Eckstein richten. Und so muss eben jeder Christ sein ganzes Leben voll ausrichten gemäß Jesus Christus. Dann ist das praktische Wahrheit, dass er der Eckstein ist. Ja, also so erklärt das Neue Testament das Alte Testament. Aber jetzt wollen wir ein bisschen weitergehen und den Zusammenhang anschauen, in dem diese Prophetie steht. Das hat ja ein bisschen geheimnisvoll geklungen. Wer wird angesprochen in Jesaja 18, Vers 14?
Spötter.
Jawohl, und zwar welche Spötter? In Zürich oder in Stuttgart? Ja, in Jerusalem. Und zwar das ist die Klasspolitik, ja? Die Beherrscher dieses Volkes in Jerusalem, die werden angesprochen. Und zwar haben die einen sehr speziellen politischen Vertrag gemacht, nämlich mit Ägypten. Ich lese nichts von Ägypten. Bleiben wir mal einfach beim Text. Mit dem Tod einen Bund geschlossen und mit dem Sheol. Wer ist der Sheol? Nein, die Gehenna ist die Hölle. Aber der Sheol, das ist das Totenreich. Also Sheol ist einfach der Zustand des Todes für Gläubige und Ungläubige. Allerdings macht die Bibel klar, der Sheol für die Gläubigen, das ist das Paradies. Das ist der Schoß Abrahams. Da sind sie bei Christus. Aber der Sheol für die Menschen, die ohne Vergebung ihrer Sünden gestorben sind, wird genannt das Gefängnis in 1. Petrus 3. Oder auch der Ort der Qual in Lukas 16. Es ist quasi ein Warteort auf das endgültige Gericht nach dem tausendjährigen Reich. Also, aber der Scheol, es kommt von einem Wort Scha'al, das heißt Verlangen, Fordern. Der Scheol ist der Fordernde, der Todesopfer fordert und nie genug bekommt. Sprüche 30 sagt das. Es gibt vier Dinge, die nie satt werden und nie sagen genug. Und eins davon ist der Scheol, das Totenreich. Ja, also der Tod, mit dem Tod haben sie einen Bund geschlossen und mit dem Totenreich. Und warum? Es ist offensichtlich ein Bund, der sich schützen soll gegen
eine hereinflutende Geißel.
Jawohl. Und von dieser hereinflutenden Geißel wird weiter gesagt in Vers 18, Gott erklärt, dieser Bund nützt ihnen nichts, dieser Sicherheitsbund. Dieser Vertrag mit dem Scheol wird nicht bestehen. Wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, so werdet ihr von derselben zertreten werden. Nun, wer ist diese überflutende Geißel? In diesen Kapiteln in Jesaja 28, 29 und so weiter, da geht es ständig um den zukünftigen Feind Israels, den Jesaja nennt Assyrien. Auch schon in den früheren Kapiteln wird dieser Feind Assyrien immer wieder erwähnt. Haben wir zum Beispiel in Verbindung mit Kapitel 10 wohl schon gesehen. Und dieser Feind Assyrien wird eben beschrieben als ein Feind, der alles überflutet, überschwemmt. Wir können zur Illustration gerade mal aufschlagen, Jesaja 10. Oder noch besser, 8. Ja, Jesaja 8. Könnte jemand lesen, Verse 7 und 8. Jawohl. Also hier wird ganz klar über Assyrien gesprochen, als eine feindliche Macht, die das ganze Land Israel überschwemmt, überflutet. Und hier wird dieser Feind auch genannt, überflutende Geißel. Im Propheten Daniel wird dieser selbe Feind der Endzeit nicht mit dem Ausdruck Assyrien bezeichnet, sondern, weiß das gerade jemand? Der König des Nordens. Da können wir mal kurz aufschlagen in Daniel 11. Während man sucht, kann ich ja schon mal erklären. In Daniel 11 ist alles schon erfüllte Prophetie von Vers 1 bis 35. Und da geht es dauernd in dieser erfüllten Prophetie um den König des Nordens und den König des Südens. Und von der Erfüllung her kann man unschwer ablesen, der König des Nordens, das war immer Syrien. Der König des Nordens, des Südens, immer Ägypten. Also die Himmelsrichtungen sind von Israel aus gesehen, nicht wahr? Und ich muss aber noch erklären, nicht das kleine Syrien von heute, sondern es war immer Großsyrien, das eigentlich das ganze Gebiet umfasste, von heute Syrien, Libanon bis nach Pakistan. Also was heute alles islamische Welt ist, in diesem Bereich zwischen Libanon, Syrien bis Pakistan. Und dann eben im Norden hinauf bis Türkei und oder sogar südliche Gebiete der ehemaligen Sowjetunion. Das sind auch islamische Gebiete. Ja, das war also der König des Nordens. Jetzt wird aber in Daniel 11, im Vers 35 am Schluss, wird der Sprung vollzogen in die Endzeit. Dort steht, bis zur Zeit des Endes, denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Mit Vers 36 ist man in der Endzeit. Und da wird in den Versen 36 bis 39 wird der Antichrist beschrieben, der nun genannt wird einfach der König. Nicht der König des Nordens, der König des Südens, der König. Und die Beschreibung zeigt, er wird Herrscher sein im Land Israel und wird sich über alles erheben und sich selber als Gott darstellen. Und dann steht in Daniel 11, Vers 40, könnte das jemand lesen, bis 45. Ich werde zwischendurch mal kurz unterbrechen und kleine Erklärungen einschieben.
Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen.
Jawohl, also das heißt, in der Endzeit wird Ägypten mit Israel unter der Herrschaft des Antichristen einen Zusammenprall haben. Und das wird dann einem anderen Feind die Chance geben, zuzuschlagen.
Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern, mit vielen Schiffen.
Also er kommt auf dem Landweg und auf dem Weg des Mittelmeeres.
Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten.
Man beachte wieder die Ausdrucksweise. Genau gleich, überschwemmen, überfluten. Das ist das, was in Jesaja eben von dem Assyrer gesagt wird. Weiter.
Und er wird in das Land der Zierde eindringen.
Das ist in der Bibel die Bezeichnung für das auserwählte Land, das Land Israel.
Eindringen, wobei viele stürzen wird. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom,
Südjordanien, Moab, Mitteljordanien. Das ist ein bisschen von Nordjordanien.
Und er wird seine Hand an die Länder legen und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben.
Jawohl, das ist ein innerislamischer Konflikt. Ägypten wird durch Syrien erobert. Weiter.
Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyer und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein.
Ja, Kusch ist in der Bibel die Bezeichnung speziell für Sudan, also das Land südlich von Ägypten, und im weitesten Sinn kann es dann Äthiopien auch bedeuten. Also Libyen und Sudan, auch wieder islamische Länder, werden mit dem König des Nordens zusammenarbeiten. Jawohl?
Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken.
Jawohl, also von Norden her, er ist in Ägypten, jetzt geht man nördlich hinauf, wo kommt man hin? Da kommt man, ja, man kommt in die EU, nicht? Also Gerüchte von Norden werden ihn erschrecken. Und auch von Osten her. Und dann wird er ausziehen.
Mit großem Zorn ausziehen, um viele zu vernichten und an ihnen den Bann zu vollstrecken. Und er wird seine Königszelte aufschlagen zwischen dem Meer.
Das ist das Mittelmeer. Das ist der Tempelberg. Also er wird auf der Höhe, sagen wir, von Tel Aviv und Jerusalem, dort wird er seine Armee stationieren.
Dann wird er an sein Ende kommen und niemand wird ihm helfen.
Jawohl. Und zwar sagt Zacharja 14,3, dass dann der Herr Jesus am Ende der großen Drangsalszeit auf dem Ölberg erscheinen wird und er wird eben all diese Armeen da bei Jerusalem bis zum Mittelmeer, die wird er alle vernichten. Ja, aber jetzt haben wir also gesehen, wer diese durchflutende Geißel ist. Das ist also die endzeitliche Bedrohung von Syrien und allen seinen Bundesgenossen gegen Israel. Übrigens wird in Joel 2 dieser selbe Feldzug, den wir gerade jetzt in Daniel 11 gelesen haben, auch beschrieben. Und da heißt es, dass von Norden her eine Armee kommen wird, so groß wie nie eine Armee je in der Vergangenheit gegen Israel gekommen ist. Und sie wird das ganze Land überrennen. Das Land wird verbrannt werden. Vor dieser Armee ist das Land wie der Garten Eden. Und denke daran, dass die Juden ab 1882, als sie begonnen haben, das Land wieder neu zu besiedeln, bis heute 230 Millionen Bäume gepflanzt haben. Das Land ist wie der Garten Eden und da, wo die Armee durch ist, ist alles verbrannt. Da wird also dieser selbe Feldzug beschrieben. Aber zurück zu Jesaja 28, diese Beherrscher in Jerusalem, die sagen, im Blick auf die Gefahr der überflutenden Geißel haben wir ein Bündnis geschlossen, ein Sicherheitsbündnis. Und Gott sagt, das bringt euch überhaupt nichts, könnt das vergessen. Mit wem wird Israel in dieser Zeit einen Bund schließen? Der Antichrist wird ja selber Herrscher sein in Israel. Oder er ist dieser König, der sich über alles erhebt und sich als Gott darstellt. Ja, wer sagt EU? Wo steht das EU in der Bibel? Ja, natürlich, die Bibel benutzt ja immer die alten Ausdrücke für die Zukunft, damit man sich überhaupt orientieren kann. Wäre in der Bibel gestanden EU, dann hätten die Leute früher die Bibel da nicht verstehen können. Aber wenn das Römische Reich beschrieben wird, dann konnte man das auch in der Antike verstehen und wir können es auch verstehen. Also, das Römische Reich, das eben in der Endzeit wieder neu erstehen soll, und zwar, das ist ja so interessant, Offenbarung 17, haben wir das wiederkommende Römische Reich in der Endzeit. Liest jemand Offenbarung 17, Vers 8? Während man da gemütlich aufschlägt, kann ich schon mal erklären. Der Prophet Daniel hat doch eine Vision gehabt, Daniel 7, von den vier Weltreichen, die als Tiere vorgestellt wurden. Das erste Weltreich zu seiner Zeit, ein majestätischer Löwe, das Babylonische Reich. Dann ein gefräßiger Bär, das nächste Reich, Medo-Persien, das nach Babylon die Weltherrschaft hatte. Dann ein ganz schnelles Tier, einen Leoparden, das soll das dritte Reich bedeuten, nämlich das Reich von Alexander dem Großen, der in der sagenhaft schnellen Zeit von 13 Jahren alles von Griechenland her über Afrika bis nach Indien erobert hatte. Und dann, das vierte Reich ist ein Tier mit 10 Hörner, das ganz besonders stark ist. Das war dann das Römische Reich, das nach dem Reich von dem Alexanderreich gekommen ist. Nun wird aber erklärt in der Offenbarung 17,8 im Blick auf dieses vierte Tier mit den 10 Hörnern. Liest jemand? Jawohl. Also hier wird unterschieden, dieses vierte Reich soll aber drei verschiedene Phasen kennen. Eine Phase, da war es, eine Phase, da ist es nicht und eine Phase, es wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Hier werden also die drei Phasen dargestellt, entsprechend den drei absoluten Zeitstufen der Grammatik. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja? Aber es hat noch einen besonderen Grund. Gott wird eben in der Offenbarung genannt, Offenbarung 1, Vers 4, der da war, der da ist und der da kommt. Und weil sich dieses letzte Reich eben selber vergottet, sagt die Offenbarung, wird es eben so beschrieben, das hat natürlich einen spöttischen Unterton. Und zwar eben dieses Reich war, ist nicht. Was ist das für ein Gott, der plötzlich aufhört zu existieren? Aber entsprechend, der da kommt, heißt es, wird aus dem Abgrund heraufsteigen, aber der Satz geht weiter, und ins Verderben gehen. Was ist das für ein Gott, der da war, ist nicht, wird heraufsteigen, aber dann schnell zugrunde gehen. Und so wird es auf diese Weise beschrieben. Und ganz kurz skizziert das Römische Reich bestand ja als ein mächtiges europäisches Reich zur Hauptsache, das Zentrum war in Europa. Das Weströmische Reich ging allerdings unter im Jahr 476 nach Christus durch die Angriffe der Barbaren aus dem Norden und dem Osten. Das Oströmische Reich konnte aber weiter bestehen, bis es dann unter dem Ansturm der Türken 1453 fiel. Also unglaublich lang konnte es sich so halten. Aber der Westen hatte sich in der Zwischenzeit schon längst wieder erholt. Und zwar hat Karl der Große eigentlich das wieder aufgebaut und man nannte es so um 800 das Heilig-Römische Reich. Später entstand dann die Bezeichnung Heilig-Römisches Reich Deutscher Nation. Zum ersten Mal inschriftlich ist dieser Ausdruck greifbar, etwa im 16. Jahrhundert. Aber es ist so, dass also über Karl den Großen und die Ottonen, das Römische Reich Deutscher Nation, hat sich das Römische Reich also über Jahrhunderte doch weiter halten können, in dem Sinn, dass große Teile von Europa eben zusammengehalten wurden. Bis dann Kaiser Franz 1806 freiwillig die Krone oder selbstständig die Krone ablegte und da kam es zum Ende des Heilig-Römischen Reiches Deutscher Nation. Aber 2 Jahre vorher hatte ja bereits Napoleon dem Papst die Krone aus der Hand gerissen und sich selber aufgesetzt. Sein Ziel war, das Römische Reich eben aufzubauen bis nach Russland. Und er wollte sich eben nicht der Kirche unterwerfen. Darum hat er sich selber gekrönt. Das war eine ganz wichtige Handlung, dass er eben dem Papst die Krone genommen hatte. Und dann gab es ja diese schrecklichen Feldzüge bis nach Russland. Ganz Europa wurde überzogen mit schrecklichen Kriegen. Und in der Völkerschlacht von Leipzig 1813 war dann aber sein Schicksal besiegelt. Und im nächsten Jahr, im Jahr darauf, wurde er Napoleon vom französischen Parlament beseitigt. Und dann gab es wirklich kein römisches Reich mehr. Dann kam diese Phase, ist nicht. Es war dann die Zeit des Nationalismus. Man war nicht mehr bedacht auf eine Einheit des Kontinents, sondern eben, man war stolz auf die Besonderheit jeder Nation. Und dieser Nationalismus in Europa wurde so schlimm. Ein erster absoluter Höhepunkt war dann 1914 bis 1918 mit dem Ersten Weltkrieg und etwa 20 Millionen Toten. Und dieser Krieg war eben nie richtig fertig. Und darum nennen auch viele Historiker den Zweiten Weltkrieg nicht einen neuen Krieg, sondern es war die Fortsetzung des Ersten Weltkrieges. Und dann 55 bis 70 Millionen Tote. Einsatz von Atomwaffen. Und Europa war also 1945 am Boden, kann man sagen, zerstört. Und im Jahr darauf kam Winston Churchill nach Zürich und hielt an der Uni diesen berühmten Vortrag Let Europe Arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa bauen. Und dann hat er erklärt, wie das geht. Und in der Folge kam die europäische Integration über EG bis EU bis 27 Staaten, die da zusammenstehen. Das ist effektiv das Römische Reich, das da wieder rauskommt, heraufkommt. Übrigens einer unserer Staatssekretäre der letzten Jahre, Franz Blankart, hat gesagt, im Blick auf das neue Europa, ein heilig-römisches Reich europäischer Nation soll gezimmert werden. Und auch schon Europavisionäre haben das so gesehen. Emil Luss schrieb in den 50er Jahren, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Und so sehen wir also dieses Römische Reich, das in seiner dritten Phase herauskommt aus dem Abgrund. Und im Griechischen steht dafür Abyssos. Und Abyssos ist in Römer 10 das Wort für das Totenreich. Also ein anderes Wort für den Scheol. Ja, also das hat uns schon was zu sagen. Dieses Reich kommt aus dem Abgrund, aus dem Totenreich herauf. Und historisch ist es wirklich so, das neue Europa wurde aufgebaut aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges. Also des schlimmsten Krieges der gesamten Menschheitsgeschichte. Aus dem ist das Reich, kann man sagen, heraufgekommen. Und wie wir auch sehen, ein Reich, das bewusst ohne Gott gebaut werden soll. Wir haben ja wahrscheinlich mitverfolgt die ganzen Debatten um eine Verfassung Europas und wie da politische bedeutsame Personen sich wirklich vollgesperrt haben, irgendeinen Hinweis auf Gott in die Verfassung zu nehmen. Das sind keine nebensächlichen Dinge, das sind sehr prinzipielle Dinge. Das ist dieses Reich, das aus dem Abgrund, aus dem Abyssos heraufkommt. Und nun zurück zu Jesaja 28. Die Herrscher in Jerusalem sagen, wir haben einen Vertrag mit dem Scheol gemacht. Das ist sehr wohl das römische Reich der Endzeit, das ihnen eine Sicherheit geben soll gegen die islamische Bedrohung. Dieser Bund wird auch erwähnt in Daniel 9. Da finden wir ja die Prophetie der Jahrwochen. Die haben wir in einer früheren Bibelklasse auch schon genau angeschaut. Diese 69 Jahrwochen bis auf das Kommen des Herrn Jesus, sein erstes Kommen. Und dann haben wir gesehen, dass der Text die 70. Jahrwoche, die letzten 7 Jahre, dann aufschiebt, ganz ans Ende, in die Endzeit. Und zwar so, dass in Daniel 9, Vers 27 steht:
So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen, und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut werden.
Jawohl, darf ich schnell unterbrechen? Das ist nicht so gut übersetzt. Ist das die revidierte Elbefelder von Brockhaus? Ja, die hat also hier den Text, dem Text sehr geschadet. Erstens mal heißt es nicht, da das Wort erging. Dann würde es bedeuten, das ist etwas, das für Daniel schon vergangen war. Aber der hebräische Text sagt, min motza da war, einfach vom Ausgehen des Wortes. Also, wenn das Wort ausgeht, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen, Punkt. Also insgesamt 69 Jahrwochen. Und das sind ja 69 mal 7 Jahre. Eine Jahrwoche dauert immer 7 Jahre. Und zwar die prophetischen Jahrwochen, das haben wir auch schon früher, haben wir das durchbuchstabiert, die dauern wie viele Tage? 360 Tage. Und darum, also diese 69 mal 360 Tage entsprechen genau der Zeit von dem Erlass, Jerusalem wieder zu bauen, unter König Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus. Das war in Nehemia 2 beschrieben, bis auf Palmsonntag 32 nach Christus, als der Herr Jesus als Fürst nach Jerusalem kam. Denn es heißt ja hier, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Dann heißt es, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Das bezieht sich auf die ersten 7 Jahrwochen. Also während 49 Jahren sollte Jerusalem wieder aufgebaut werden. Aber das sollte eine schwierige Zeit sein. Und das war es auch, wird beschrieben im Buch Nehemia. Und dann heißt es weiter, kannst du wieder lesen, Eddie? Jetzt stimmt es wieder in der revidierten.
Und das Volk eines kommenden Fürsten.
Noch ein bisschen vorher. Und nach den 62.
Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden.
Jawohl. Also genau am Ende von 27 Jahrwochen, nämlich genau am 173.880. Tag nach dem Erlass von Artaxerxes, da zog der Herr Jesus als Fürst nach Jerusalem ein. Und jetzt wird gesagt, nach den 62 Jahrwochen, wird nicht gesagt, wie viel später. Einfach nach den 62, die ja auf die sieben ersten gefolgt sind, wird der Messias ermordet werden und nichts haben. Rückblickend können wir sagen, ja genau, 5 Tage nach dem Einzug nach Jerusalem als Fürst wurde Jesus Christus gekreuzigt. Und er hat kein Friedensreich aufgerichtet. Er wird nichts haben. Und dann geht die Prophetie weiter. Ja, Edi? Und das Volk?
Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören.
Jawohl. Da wird nicht gesagt, welches Volk das ist. Aber rückblickend können wir sagen, ja tatsächlich, das römische Reich hat im Jahr 70 nach Christus die Stadt Jerusalem und den Tempel, das Heiligtum, dem Erdboden gleichgemacht. Das war also in der Folge der Ermordung des Messias. Und hier wird gesagt, das Volk eines kommenden Fürsten, also nicht der kommende Fürst, sondern das Volk eines kommenden Fürsten wird eben die Stadt und das Heiligtum zerstören. Als Gericht Gottes über die wegen der Verwerfung des Messias. Und dieses Gericht geht weiter und dann sagt der Text,
Und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Verwüstungen.
Jawohl. Also diese Zerstörung Jerusalems und des Tempels war der Anfang einer ganzen Kette von Gericht, die Gott über sein Volk bringen sollte. Und das Ende dieser ganzen Kette von Gericht, das Ende wird sein, nochmals.
Und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist Krieg.
Ja, also das Ende selber ist eine Überflutung. Merken wir wieder den Ausdruck. Das ist der typische Ausdruck für den Assyrer. Diese schreckliche Invasion von Norden, die ganz Israel überrennen wird. Wird aber wieder hier mit Wasser beschrieben. Eine Überflutung. Und eben bis in die Endzeit wird es Krieg festbeschlossenes von Verwüstungen geben. Tatsächlich, Jerusalem wurde ab dem Jahr 70 durch die Jahrhunderte hindurch ständig verwüstet bis in unsere moderne Zeit. Bis ans Ende, Krieg festbeschlossenes. Aber ganz am Ende kommt dann eben diese überströmende Flut. Und jetzt Vers 27.
Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang.
Jawohl. Jetzt ist es ein bisschen geheimnisvoll, weil es hier heißt, er. Wer ist er? Das muss sich zurückziehen auf eine Person, die im Text vorher vorgekommen ist. Welche Person wurde beschrieben als letzte? Wie? Der kommende Fürst. Es ist also einer aus dem Römischen Reich. Oder? Denn das Volk des kommenden Fürsten hat ja die Stadt und den Tempel zerstört. Das war das römische Volk. Also wird der kommende Fürst einer sein aus dem Römischen Reich. Und jetzt kommt hier, er wird einen festen Bund schließen mit den vielen. Der Ausdruck die vielen kommt in Daniel mehrmals vor, ist immer die Bezeichnung für die Masse des jüdischen Volkes. Ich kann das kurz angeben, damit das nicht so in der Luft steht. Daniel 11, Vers 33. Da geht es um die Makkabäer, die dort vorausgesagt sind. In Vers 32 schon am Schluss heißt es, aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Also das waren diese führenden Makkabäer, die haben die vielen, die Masse des jüdischen Volkes unterwiesen. Also dieser kommende Herrscher des neuen Europas, des römischen Reiches, wird mit der Masse des jüdischen Volkes in Israel einen festen Bund schließen. Für wie lange?
Eine Woche lang.
Also das sind 7 Jahre.
7 Jahre.
7 Jahre. Und dann wird noch mehr berichtet. Nämlich, was wird er beenden?
Schlachtopfer und Speiseopfer.
Jawohl. Also nach 3,5 Jahren Bund wird der Opferdienst, der offensichtlich dann wieder bestehen wird in Jerusalem, im dritten Tempel, wird er stoppen. Und dann heißt es, und wegen der Beschirmung der Gräuel, nicht wahr, der Antichrist wird ja ein Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellen und er selber wird in den Tempel gehen und sagen, ich bin Gott. 2. Thessalonicher 2. Das sind diese Gräuel. Gräuel ist in der Bibel oft ein Ausdruck für Götzen. Aber in der Mehrzahl und wegen der Beschirmung der Gräuel, also weil die Masse in Israel diese Gräuel akzeptieren wird, wird ein Verwüster kommen. Und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Dieser Verwüster ist der König des Nordens, ist der Assyrer. Und denen wird es gelingen, Israel zu überrennen, weil die Masse Israels den Antichristen und seinen Götzendienst akzeptiert haben wird. Darum wird Gott seine schützende Hand von Israel wegnehmen. Seit 1948 bis heute ist Israel in allen Existenzkriegen auf ungewöhnliche Art bewahrt geblieben. Aber dann wird Gott die Hand wegnehmen und diese Invasion, diese Überflutung durch Assyrer wird gelingen. Und die Spötter in Jerusalem, jetzt kommen wir zurück auf Jesaja 28, die sagen, wir haben einen Bund mit dem Tod. Das ist der Chef des Totenreiches, oder? Geschlossen. Wir haben einen Vertrag mit dem Scheol, das ist der Machtbereich. Nicht gerade sehr löblich für, als Bezeichnung für Europa, ja? Das wäre politisch nicht korrekt, wenn man so in der Öffentlichkeit über das neue Europa spricht. Aber es ist die Sprache der Bibel. Eben, und ihre Hoffnung ist, wenn die überflutende Geißel hindurchfährt, wird sie an uns nicht kommen. Sie denken, diese Verbindung mit dem Westen, das ist der Schutz für diese Gefahr. Aus der islamischen Welt. Aber sie wissen, dass ihr Bündnispartner nicht glaubwürdig ist. Denn wir lesen hier, denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in der Falschheit uns geborgen. Und Gott sagt, euer Bund wird eben nicht gelingen. Liest jemand nochmals Vers 18, ja? Oder schon Vers 17? Haben wir wieder. Wasser. Wegschwemmen.
Und euer Bund mit dem Tod wird außer Kraft gesetzt und euer Vertrag mit dem Totenreich hat keinen Bestand. Wenn die überschwemmende Flut daherfährt, so werdet ihr von ihr zermalmt werden.
Jawohl. Es gibt keine Stabilität, im Klartext gesprochen, es gibt keine Stabilität und keine Sicherheit, wenn man die Hoffnung auf das neue Europa setzt. Man muss die Hoffnung setzen auf den Messias, auf Jesus Christus. Er ist der kostbare Eckstein festester Gründung. Und dieser Vers macht uns klar, was Fundamentalisten sind. Das sind Menschen, die ihr ganzes Leben, ihre ganze Existenz, ihr ganzes Sein auf die Grundlage Jesus Christus bauen. Das ist ihr Fundament. Und wir wissen, wie gehasst und verachtet in Europa jeder ist, der sich outen würde als Fundamentalist. Natürlich, wenn man das so sagt, das ist ein Reizwort. Da bringt man die Leute ja in Rage, wenn man sagt, ich bin Fundamentalist. Und man dürfte das auch nie so sagen, ohne zu erklären, was man damit meint. Denn viele denken, wenn man sagt, ich bin ein Fundamentalist, dann hat man ein Maschinengewehr unter der Jacke und einen Sprengstoffgürtel. Aber das ist islamischer Fundamentalismus. Aber christlicher Fundamentalismus gründet sich eben auf Jesus Christus, der gesagt hat, ihr sollt eure Feinde lieben und beten für die, die euch verfolgen. Das ist also völlig ungefährlich. Die haben kein Maschinengewehr unter der Jacke, keinen Sprengstoffgürtel. Aber sie bauen ihre Existenz auf das Fundament Jesus Christus. Es gibt Leute, die bauen auf die Wissenschaft. Aber die Wissenschaft in der Vergangenheit, das ist Schnee von gestern. Ich meine, man denke nur zum Beispiel an die Atheisten in der Sowjetunion. Was haben die den Schülern die ganze Zeit eingetrichtert? Es gibt keinen Gott und die Materie ist ewig. Die Materie ist ewig. Und dann kamen die 1950er Jahre und man muss in der Physik sagen, das geht ja nicht. Die Materie kann ja nicht ewig sein, denn das widerspricht den thermodynamischen Hauptsätzen. Die Natur muss einen Anfang gehabt haben und dann kam die Urknalltheorie. Natürlich wurde Gott immer noch außen vor gelassen, aber wenigstens wurde man, sah man sich absolut gezwungen zu sagen, die Materie kann gar nicht ewig sein. Die Materie muss entstanden sein und so wird also in der heutigen Urknalltheorie gesagt. Alan Good, der große Vertreter vom Massachusetts Institute of Technology, der hat ja ein Buch geschrieben, Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts. Also, man muss dazu kommen, die Materie kann nicht ewig sein. Ja, was ist jetzt mit einem Stalin? Der hat gesagt, die Materie ist ewig. Und das ist wissenschaftlicher Materialismus. Ja, Schnee von gestern. Das ist kein Fundament. Das ist wie, wenn Leute eben ein Pfahlbauerhaus auf den Sumpf bauen wollen. Es gibt kein Fundament, das bleibt. Und das ist das Wunderbare. Bücher der Medizin aus dem 19. Jahrhundert, die sind unterhaltsam für heute. Aber das ist nicht der wissenschaftliche Stand. Das ändert sich ständig. Worauf kann man sich stützen? Es gibt keine Sicherheit. Aber die Bibel musste man nie umschreiben. Und das Wort von Jesus Christus muss man nicht revidieren. Es ist das alte Wort, das bleibt. Und wer eben seine Zuversicht und sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, für den gilt, einen kostbaren Eckstein aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Und so wird natürlich der Text sehr, sehr aktuell in unserer Situation. Was heißt das eben, wenn wir als Gläubige zur Gemeinde Gottes gehören? Richten wir unser Leben wirklich aus nach diesem Eckstein? Und ist es auch wirklich so, dass wir unser Leben ganz bewusst eben auf Jesus Christus gründen und ihm vertrauen, seinem Wort Glauben schenken? Oder welche Sicherheiten suchen wir? In der Politik sucht man Sicherheiten durch irgendwelche Abkommen und Verträge und Zusagen und wir wissen, wie das bröckelt alles. Und hier sagt Gott, es wird euch nicht gelingen, dieser Bund wird zunichte gehen und die überflutende Geißel wird hindurchfahren. Ja? Ja, also ein Name für Iran in der Bibel ist zum Beispiel Elam. Und in Jeremia 49, letzter Abschnitt, haben wir eine Prophetie über Elam, das so stolz ist auf seine Pfeile. Und das ist so, dass der Iran ja ganz besonders stolz ist auf seine Raketentechnologie. Übrigens, der Zusammenhang zwischen Pfeilen und Raketen ist sehr direkt. Es gibt ein Raketenprogramm in Israel, das heißt Chetz. Und Chetz ist der biblische Ausdruck für Pfeil. Ja, und dann wird dort eben beschrieben, dass Elam von allen Seiten angegriffen werden wird und es wird kein Land mehr geben, wo keine Flüchtlinge von Elam hinkommen werden. Und diese Prophetie ist noch zukünftig. Also das ist schon sehr interessant. Jeremia 49, ich gebe schon die genauen Verszahlen an. Jeremia 49, ja, 34 bis 39. Ja, und ich werde die vier Winde von den vier Enden des Himmels her über Elam bringen und es nach allen diesen Winden hin zerstreuen. Und es soll keine Nation geben, wohin nicht Vertriebene Elams kommen werden. Und ich werde Elam verzagt machen vor ihren Feinden und vor denen, welche nach ihrem Leben trachten. Und werde Unglück über sie bringen und so weiter.
Könnte das der bevorstehende Krieg sein, den ja jetzt so immer wieder betont wird, dass der
Ja, also das ist, es ist, ich muss mir genau ausdrücken, es ist etwas, was noch in der Zukunft liegt. Und im Moment sind wir in einer sehr, sehr kritischen Situation. Und das könnte dazu führen, aber es muss noch nicht unbedingt genau diese Prophetie sein, aber wenn es dann erfüllt ist, sieht man, das ist noch eine Vorstufe, aber das wird kommen, so wie es in Jeremia 49 steht. Ja? Ja, genau. Ja, das... Also der König des Nordens kommt von Norden und dann geht nach Ägypten. Und dann hört er Gerüchte aus dem Norden, das wäre also das neue Europa, das seine Truppen verschiebt in den Nahen Osten. Und dann heißt es, und er hört Gerüchte aus dem Osten. Also wird es von Osten her auch noch eine Invasion geben. Und das Ganze führt eben zu dem letzten Weltkrieg, der so schlimm sein wird, dass der Herr Jesus sagt, wenn diese Zeit von Gott nicht verkürzt werden würde, auf 1260 Tage, würde kein Mensch überleben. Ja, so einen Zusammenhang muss man da sehen, ja. Ja. Grundsätzlich mit diesen feindlichen Mächten, die von Osten her intervenieren werden. Jawohl. Und wenn wir eben schon gesehen haben, also dieser Bund mit dem Römischen Reich, wenn die Truppen von Europa in den Nahen Osten verschoben werden, welchen Hafen würde man ansteuern in Israel? Ja, der Militärhafen ist in Haifa. In biblischen Zeiten war der Hafen, der wichtige Hafen in Jaffo, Tel Aviv. Ja? Aber heute ist der Militärhafen in Haifa im Norden. Und im Hinterland von Haifa gibt es eine riesige Ebene. Das ist die Ebene Armageddon. Und darum heißt es eben von diesem Aufmarsch in Offenbarung 16 in Armageddon. Und jetzt versteht man auch, das ist dann eine Front im Norden von Israel, während der König des Nordens, der die Gerüchte von Norden her in Ägypten hört, der kommt aus Ägypten zurück und will seine Position in Israel festigen, zwischen dem Mittelmeer und Jerusalem. Und da haben wir genau diese Fronten. Die eine ist im Norden von Israel und die andere ist im südlichen Israel.
Und was für mich jetzt auch interessant ist, wir haben jetzt gehört von Syrien und Europa.
Ja.
Bisher vermisse ich wegen Hinweis auf USA. Das könnte danach aussehen, wie das die gar keine Rolle spielt. Oder bisher sind ja die immer.
Ja, gut, ich meine, die USA, das ist sowieso nur ein Ableger von Europa. Geschichtlich. Ja, da sind die Gottesfürchtigen, die verfolgt wurden hier, die Täufer und Calvinisten, die sind hinübergegangen und die Kriminellen, allen, denen es nicht wohl war, da. Und das hat dann Amerika gegeben. Diese eigenartige Kombination. Und natürlich hat Amerika im 20. Jahrhundert einen ganz speziellen Aufschwung erlebt, aber was klar ist, es ist in dem Sinne einfach eine Erweiterung von Europa, und darum war ja Europa und Amerika war ja immer quasi die westliche Macht, obwohl es da viel Streit und Neid und alles gibt dazwischen, aber man sieht sich doch als eine Kultur. Aber die Bibel macht deutlich, also in der Zukunft wird Europa zur absoluten Nummer 1 aufsteigen. Also das Zentrum des Römischen Reiches ist eben auf dem alten Kontinent. Und ich meine, diese Situation von Amerika ist ja sehr, sehr kritisch mit dieser astronomischen Verschuldung. Das könnte ganz wenig brauchen und alles kracht zusammen. Auch hier. Aber die Bibel zeigt, dass der Crash wird auch in Europa kommen, sagt Offenbarung 6, in ersten Siegeln. Aber das wird dann die Gelegenheit geben, dass ein starker Mann an die Macht kommt. Und der kommt nicht in Amerika an die Macht, sondern in Europa. Und das ist eben dieser Mann, der kommende Fürst, der genannt wird der Tod.
Die Schweiz auch für Europa.
Ja gut, da könnte man sich noch streiten, ob Europa zur Schweiz gehört oder umgekehrt. ich meine, verbunden sind wir ja schon längst mit diesen bilateralen Verträgen. Das ist alles nur ja so die Suche nach einem schweizerischen Zwischenweg, aber angehängt sind wir schon längst an den Zug. Und das Sagen haben wir nicht. Das ist ja auch klar. Also, ich meine, eben, es gibt Vollmitgliedschaft, es gibt Assoziierung und so weiter. Und so, auch im Blick von Amerika, das muss nicht zu einer Vollmitgliedschaft kommen, sondern die Assoziierung, die ist ja eh da. Aber eben die Nummer eins, die wird kommen aus Europa. Und da war also Hitler nur ein Vorgeschmack von dieser Person, die da noch kommen wird. Ja, eigentlich wären wir jetzt mit der Besprechung dieses Abschnittes in Jesaja 28 am Ende. Aber gibt es da noch ein paar Fragen dazu? Ja, es fällt mir an, in der Pause hat mich jemand gefragt, was wird dann mit den Juden in Israel geschehen, wenn der König des Nordens eben diese überflutende Geißel das Land verwüsten wird. Das können wir noch ganz kurz beantworten. In Sacharja 13 wird das beantwortet. Man kann sagen, Sacharja 12 bis 14 behandelt genau diese Zeit des Angriffs durch den König des Nordens und der Eroberung Jerusalems. Das wird da zusammenhängend beschrieben. Und da lesen wir in Sacharja 13, Vers 8. Wer könnte das bitte lesen?
Und es wird im ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden, und nur der dritte Teil davon bleibt übrig.
Ja, noch weiter, bis Vers 9, bitte.
Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott.
Jawohl, also hier wird gesagt, dass im Land zwei Drittel ums Leben kommen werden. Das wird so schrecklich sein, aber ein Drittel wird in dieser größten Not zur Umkehr kommen. Und dieser Drittel wird Zuflucht suchen, eben bei dem Herrn. Eben anstatt auf Menschen und auf Bündnisse zu vertrauen, werden sie dann ihr Vertrauen auf den Eckstein, auf den Erlöser setzen. Und darum werden sie dann von Gott anerkannt werden. Er sagt, und ich werde ihm antworten, ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und dieser Drittel, der da überleben wird, das ist der Überrest Israels, von dem wir auch schon bei früheren Besprechungen in Jesaja davon gelesen haben. Dieser Teil Israels, der in diesen letzten Gerichten zur Umkehr kommen wird, zur Bekehrung kommen wird. Es heißt zwar in Römer 11, und wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird, dann wird ganz Israel gerettet werden. Ist das ein Widerspruch? Nein. Es ist in der Bibel alles logisch. Wenn nur noch ein Drittel überlebt, dann wird dieser Drittel ganz Israel sein. Das ist es. Übrigens, in Römer 11 steht, ganz Israel wird gerettet werden, und in Römer 9 steht, auch wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand des Meeres, nur ein Überrest wird errettet werden. Also im gleichen Römerbrief haben wir die Gegenüberstellung, aber dieser Überrest wird dann ganz Israel werden. Ja, noch eine Frage? Ah, ich habe gemeint, jemand hätte sich gemeldet. Gut, jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 35. In den weiteren Kapiteln geht es ganz speziell um die Endzeit. Aber das ist nicht unser Thema. Wir wollen unseren Blick richten speziell auf das erste Kommen. Dann kommen wir zu Kapitel 35. Aber auch da werden wir wieder sehen, wie erstes und zweites Kommen zusammen betrachtet werden. Lesen wir Jesaja 35, 3 bis 7.
Stärk die schlaffen Hände und festig die wankenden Knie. Sag zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und der wird der heilige Weg genannt. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein.
Jawohl, mal bis hierher. Im Zusammenhang geht es um die Endzeit und das Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit für die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Da wird auch die ganze Natur wird dann neu aufleben. Das finden wir schon am Anfang von Kapitel 35. Kannst du es auch noch dazu lesen? Die Wüste.
Freuen werden sich die Wüste und das dürre Land, frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken. Ja, frohlockend und jubelnd.
Ja, das reicht schon. Also hier wird das beschrieben, was Petrus in seiner Ansprache in Apostelgeschichte 3, 22 nennt, die Wiederherstellung aller Dinge. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit und der Knechtschaft des Verderbnisses unterworfen, aber mit dem Kommen des Herrn Jesus als König der Welt wird die Schöpfung weitgehend davon befreit werden. Und so wird also jetzt hier die Wüste wird aufblühen und sein Kommen als Messias wird dann weiter in Vers 4 beschrieben, siehe, euer Gott kommt. Da wird auch deutlich, dass eben der Messias Gott ist. Und er kommt eben als Richter der Welt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Aber er kommt auch als Retter für sein Volk. Er selbst kommt und wird euch retten. Und diese Rettung zeigt sich dann in gewaltigen Wundern, messianischen Wundern. Und das ist eben Vers 5. Was wird geschehen mit den Blinden?
Ihre Augen werden aufgetan.
Und dann?
Die Ohren der Tauben geöffnet.
Und ein drittes Wunder?
Die Lahmen werden springen und die Zungen der Stummen werden jauchzen.
Jawohl. Also, da wurde klar gemacht, wenn der Messias kommt, werden zahlreiche Wunder stattfinden. Und das war natürlich für den alttestamentlichen Leser immer so ein Problem, wenn er die Prophetie las. Einerseits eben steht von dem Messias, der kommt und richten wird. Aber dann gibt es wieder andere Stellen, die sprechen davon, der Messias wird getötet werden, als Opfer wird er sterben. Wie bringt man das denn alles zusammen? Das war ein echtes Auslegungsproblem. Und zum Beispiel überhaupt auch das Kommen des Messias wird so unterschiedlich beschrieben. Da steht in Daniel 7, Vers 13, der Menschensohn wird kommen auf den Wolken des Himmels. Aber in Micha 5, Vers 1 steht, dass der Messias aus Bethlehem kommen wird. eben in Bethlehem geboren wird. So wie auch Jesaja 9, Vers 5 sagt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ja, wie kommt er denn? Kommt er auf den Wolken des Himmels oder wird er als Kind geboren? Nun, man muss eben lernen, das sind zwei verschiedene Erscheinungen. Ein erstes Mal wird er geboren, er wird aufwachsen und er wird wirken als Messias, aber dann getötet werden. Und ein anderes Mal wird er auf den Wolken des Himmels kommen und er wird die Herrschaft der Welt übernehmen und wird Segen bringen. Und so wird eben von dem Segen des Messias gesprochen. Augen der Blinden werden geöffnet, die Tauben können wieder hören. Und so waren die Wunder des Herrn Jesus Christus ganz, ganz entscheidende Zeichen, damit man erkennen konnte, das ist der Messias. Und jetzt versteht man auch, warum in den Evangelien eben so viele Berichte zu finden sind darüber, wie Blinde geheilt werden. Zum Beispiel ein ganz prominenter Blinder, Bartimäus in Jericho. Und eigentlich noch bedeutender, nämlich ausführlicher beschrieben, der Blindgeborene in Johannes 9, der war eben ganz besonders wichtig, weil er selber bezeugen konnte, noch nie von Ewigkeit her, wörtlich sagt er, hat man gehört, dass die Augen eines Blindgeborenen geöffnet worden sind. Nicht wahr? Unter Umständen kann man das noch verstehen, dass ein Blinder eine Verbesserung und eine Heilung erlebt. Es kommt ja darauf an, was die Ursache der Blindheit ist. Aber beim Blindgeborenen ist es absolut durch die Naturgesetze nicht zu erwarten, weil da müssen ja nicht nur die Augen selbst repariert werden, sondern das ganze Gehirn. Es ist ja so, wenn ein Kind geboren wird, dann werden die Teile des Gehirns im hinteren Teil, die eben mit den Sehnerven verbunden sind, die werden erst aufgebaut. Also das Gehirn wird plastisch verändert und aufgebaut, gerade in der Frühphase als Kind. Und wenn ein Kind die Augen von Anfang an nie braucht, dann werden diese ganzen Hirnteile gar nie gebildet. Und so war natürlich die Heilung des Blindgeborenen nicht nur ein Wunder an den Augen selbst, sondern man kann sagen am ganzen Gehirn. Und er sagt, so etwas haben wir noch nie gehört. Und es ist sehr schön, wie er das in einer Schlichtheit sagt, es ist schon erstaunlich, ihr Pharisäer, ihr wisst nicht, wer das ist. Und dabei hat er meine Augen öffnen können und also, das haben wir von Ewigkeit nie gehört. Also schon eigenartig. Das muss doch jemand ganz Außergewöhnliches sein und ihr sagt, ihr kennt ihn nicht. Also quasi für euch ist das nicht jemand, den ihr anerkennt. Eigenartig. Ja, und so sind diese Berichte also ganz wichtig, als er weiß, ah, das ist der Messias. Denn der sollte die Augen der Blinden öffnen und dann auch Gelähmte heilen. Finden wir auch beschrieben, zum Beispiel eine ganz ausführliche Geschichte von einem Teich Bethesda. Welche Art Lähmung war das? Tetraplegiker oder Paraplegiker? Paraplegiker. Warum?
Er konnte noch selber ins Wasser kriechen.
Ja, genau.
Genau.
Also dann war er halb gelähmt. Er konnte ja ganz langsam, aber so, dass eben andere dann immer schneller waren als er, um in den Teich zu gehen. Genau. Aber wir haben auch viele andere Geschichten von Gelähmten, die geheilt werden, oder ein Stummer, der geheilt wird. Eine ganz besondere Geschichte ist Markus 7, weil das auch der Abschnitt ist, der eben Schlüsselvers für das Markus-Evangelium ist. Markus 7. Verse 31 bis 37. Ich sage das aus dem Grund, im Markus-Evangelium haben wir das Evangelium, das am meisten Parallelen hat zu den anderen Evangelien. Das heißt, 93% des Textes in Markus hat auch Parallelen in den anderen Evangelien. Das heißt also, nur 7% sind, wie man sagt, Sondergut. Wobei zu sagen ist, Markus hat dann viele Dinge in diesen Geschichten, die Parallelen haben, die man in den anderen Evangelien nicht findet. Und darum ist es so schade, dass Bibelleser das Markus-Evangelium am meisten vernachlässigen. Weil sie vielleicht unbewusst denken, es gibt Parallelen in den anderen Evangelien. Aber das ist nicht einfach parallel. Das Markus-Evangelium hat eine ganz besondere Botschaft und darum sind die Geschichten auch eben auf typische, einzigartige Weise geschrieben, wie sie für das Markus-Evangelium passend sind. Aber diese 7% Sondergut, die sind natürlich ganz besonders wichtig, um die besondere Botschaft von Markus rüberzubringen. Und gerade diese Verse 31 bis 37 gehören zu diesen 7%. Ich habe das mal vor Jahren in Tadschikistan über die Evangelien Seminar gehalten für bekehrte Muslime. Und da muss man, die haben ja im Allgemeinen sehr wenig Schulbildung, und dann muss man ein bisschen anschaulich die Dinge erklären. Er erklärt, euer Land besteht aus 93% Bergen. Und 7% ist eben flach, dazu gehört die Hauptstadt Dushanbe. Und so ist es eben mit dem Markus-Evangelium. Also ihr müsst euch vorstellen, diese 93%, die haben Parallelen in anderen Evangelien, und dann gibt es eben diese flachen Gebiete wie die Hauptstadt Dushanbe, das sind die 7%. Aber die sind ganz besonders wichtig für die Botschaft. Jetzt können wir kurz lesen. Vers 31, liest jemand?
Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa mitten in das Zehn-Städte-Gebiet.
Jawohl, also da sehen wir, der Herr Jesus war auch im Libanon. Ja, Tyrus und Sidon. Weiter.
Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger an seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel, seufzte und spricht zu ihm: He Vater, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie es niemand sagen sollten. Je mehr es ihnen aber gebot, desto mehr machten sie über alle Maßnahmen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maße außer sich und sprachen: Er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden.
Ja, und es ist ja so, im Markus-Evangelium liegt der Akzent nicht auf den Worten Jesu, sondern auf den Taten. Im Markus-Evangelium wird betont, der Herr Jesus ist der Knecht Gottes. Während im Matthäus betont wird, er ist der König. Haben wir hier den Kontrast, er ist der Knecht. Im Lukas-Evangelium wird betont, er ist wahrer Mensch, wirklicher Mensch. Und darum wird auch die Geburtsgeschichte dort am ausführlichsten beschrieben. Während dann im Johannes-Evangelium wird gezeigt, er ist wirklich Gott. Darum beginnt das Evangelium schon, dass am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Die Gottheit wird als Kontrast eben zur Menschheit im Lukas-Evangelium betont. Und jetzt, wie kann man das erkennen, der Knecht im Markus-Evangelium? Ein Kennzeichen ist dies: wenn man alle Verse auszählt, wo der Jesus in den Evangelien spricht, und dann eben ausrechnet, was ist der Prozentsatz im Evangelium, dann kann man ganz objektive Zahlen vorlegen, im Markus-Evangelium spricht er am wenigsten. Aber bei einem Diener, bei einem Knecht, erwartet man ja nicht, dass er besonders viel spricht, sondern er handelt. Und so sind die Taten wichtig. Und der Schlüsselvers des Markus-Evangeliums ist eben 7,37. Nach dieser Heilung des Stummen sagt die Volksmenge völlig überwältigt. Also es heißt ja, sie erstaunten überaus. Er hat alles wohl gemacht. Das ist der Knecht Gottes, der einfach allen wohl tut. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Und da haben die Menschen natürlich immer den Bezug hergestellt zu Jesaja 35. Wenn der Messias kommt, dann werden eben die Stummen reden. und die Blinden sehen und so weiter. Dann.
Weil ich finde es so nett, was ja auch so typisch für heute ist: je mehr er ihnen gebot zu schweigen, desto mehr wurde darüber geredet.
Ja. Das ist natürlich aber das Problem eben des Ungehorsams. Ja, Paulus sagt ja, solange es kein Gebot gibt, da hat er noch nicht gemerkt, dass er eine sündige Natur hat. Und sobald er sich bewusst war, das ist verboten, dann kommt das Verlangen. Ja, jetzt noch als Ergänzung dazu aus Kapitel 29. Jesaja 29, Vers 18. Auch da wird von der Zeit des Messias gesprochen. Und was steht dort?
An jenem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen.
Jawohl, und das Jubeln haben wir gerade gesehen, ja, in Markus 7. Und jetzt noch Vers 24.
Und die mit irrendem Geist werden Einsicht kennen und Murrende werden Belehrungen annehmen.
Jawohl, also hier haben wir noch ein Leiden mehr, das geheilt wird, die verirrten Geistes sind. Und auch da sehen wir, wie der Herr Jesus zum Beispiel Mondsüchtige, Matthäus 4 am Schluss, geheilt hat, also Leute, die bei Vollmond besonders durchdrehen. Und dann, ja, das hat natürlich mit dem Mond selbst nichts zu tun, sondern es ist effektiv eine dämonische Belastung. Es gibt ja Leute, die sind in der Psychiatrie bekannt, aber das ist nicht einfach, weil der Mond an sich ein Problem wäre, sondern das hängt dann auch mit dämonischer Belastung und Verwirrung zusammen. Und dann kann man auch denken an all die Besessenen, die der Herr geheilt hat. Und was kann man sagen, das prominenteste Beispiel von Besessenheit, wo der Herr Jesus eingegriffen hat. Wie? Ja, oder Gadarener, genau. Ja, und zwar liest man in Lukas, wie der Herr Jesus den Dämon fragt: Was ist dein Name? Das macht er normalerweise nicht. Aber in diesem Fall hat er gefragt, was ist dein Name? Und die Antwort war?
Legion.
Und Lukas erklärt, weil ihr viele waren. Und wie viel umfasst eine Legion? Ungefähr? Ja, bis 6.000. Das ist ja nicht ein ganz eindeutiger Begriff im römischen Heerwesen, aber so circa 6.000. Ich gebe nur die Stelle an. Für die Notizen machen. Ja, das ist Lukas 8, ab Vers 26. Und was war das Besondere bei dieser Person? Wie wird er beschrieben?
Die Körperkraft, die gewaltige.
Also eine übernatürliche Körperkraft. Der konnte also Ketten wieder zerreiben und sich freimachen. Das kennt man ja auch in der Psychiatrie. Diese Fälle, also Leute, die eine absolute übernatürliche Kraft haben. Ich habe einen Bekannten, der ist Polizist, hat gerade vor kurzem hat er erzählt, wie die brauchten 7 Polizisten, um den Mann stabilisieren zu können. Das sind Kräfte, die absolut übernatürlich sind, die da entfaltet werden. Und das sind Leute, die können wirklich alles kurz und klein schlagen. Also eine Wohnung völlig schrottreif kriegen. Und so war das also auch bei diesem Menschen, diese übernatürlichen Kräfte. Weiter, was war noch auffällig?
Er war unbekleidet.
Ja, nackt. Und das ist interessant, also Dämonen haben offensichtlich ein Bedürfnis, den Menschen zu entkleiden. Gott hat den Menschen nach dem Sündenfall bekleidet. Aber der Satan versucht, den Menschen die Kleidung wegzunehmen. Und da sieht man auch, wo die Quelle der Inspiration kommt bei den Modeschöpfern, die eben die Blöße des Menschen freilegen wollen. Es ist dämonischer Ursache. Und noch etwas, wir können kurz nochmal aufschlagen. Lukas 8, 35. Als der Mann dann befreit wurde, geheilt wurde, interessant, bekleidet und vernünftig. Das gehört irgendwie zusammen, ja. Aber nicht nur das, sondern zu den Füßen Jesu sitzend, das ist ja die übliche Haltung, wenn man einem Rabbi zuhört. Oder Paulus sagte von sich, er saß zu den Füßen von Gamaliel, als er noch Student war. Und wir lesen in Lukas 10 von Maria, die zu den Füßen Jesu lag und eben von ihm das Wort Gottes lernen wollte. Und so dieser einst Besessene, sobald er befreit wurde, bekam er Interesse an der Bibel. Und solche Menschen, wenn man, die können zum Teil nicht mal den Namen Jesus aussprechen. Absolut unfähig, den Namen auszusprechen. Das ist also phänomenal, was man da erleben kann. Und plötzlich bekleidet, vernünftig, zu den Füßen Jesu sitzend. Ja, also die ihren Geistes sind. Und so waren das wichtige Zeichen, um eben erkennen zu können, dass der Herr Jesus der Messias war. Und ganz besonders bedeutende Zeichen waren die Heilung des Blindgeborenen, denn noch nie hat man eben eine Parallele dazu erlebt. Und der Herr Jesus hat das gemacht, Johannes 9. Und dann auch die Heilung von Aussätzigen. Die Rabbiner haben gesagt, einen Aussätzigen zu heilen, das ist so schwierig, wie einen Toten aufzuerwecken. Also in ihren Augen waren die Aussätzigen, die übrigens außerhalb der Stadt isoliert leben mussten, das waren lebendige Leichen, kann man sagen. Und dann lesen wir in Lukas 5, wie der Herr Jesus einen solchen Menschen geheilt hatte. Wir können das Ganze noch kurz aufschlagen. Lukas 5, Vers 12. Ja, bitte.
Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und zugleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemand zu sagen. Gehe aber hin und zeige dich dem Priester und opfer für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, gib ihnen zum Zeugnis. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete.
Ja, aber ich sehe hier, es ist so, der Aussätzige wurde geheilt und das war so speziell, denn in der ganzen Geschichte Israels gab es nie eine Heilung eines Aussätzigen, seit den Tagen Moses. In seiner Zeit wurde wer geheilt von Aussätzigen? Miriam, die Schwester, 4. Mose 12. Aber in der ganzen weiteren Geschichte, bis dahin, nie. Aber das war kein Israelit. Genau. Wir haben als Ausnahmen von Heilungen Naaman der Syrer. Aber das war kein Israelit, also im Volk Israel nie eine Heilung. Und trotzdem hat Mose ausführlich beschrieben in 3. Mose 13, wie die Medizinerpriester, wie die Aussatz unterscheiden können von anderen Hautkrankheiten. Und die müssen also da genau geschult werden, um Aussatz eindeutig festzulegen. Und dann in Kapitel 14 hat man die Anweisungen, was geschieht, wenn jemand von Aussatz geheilt wird. Und wie er dann eben auch kontrolliert werden muss von den Priestern, dann wird er wieder aufgenommen in die Gemeinschaft und muss ganz bestimmte Opfer darbringen. Alles ausführlich beschrieben, aber das Kapitel wurde nie benutzt in der ganzen Geschichte Israels. Das stand da. Und jetzt kommt da ein Rabbi aus Nazareth, heilt einen Aussätzigen, von dem ja ganz klar von offizieller Stelle bescheinigt wurde, er hatte Aussatz. Jetzt sagt der Herr, geh zum Priester, zeige dich und bringe da, was Moses gesagt hatte. Der musste nach Jerusalem reisen, dann musste er warten, bis ein Priester außerhalb der Stadtmauern ihn untersuchte. Und wenn dann klar war, der ist geheilt, durfte er in die Stadt, in den Tempel. Und da gab es beim Frauenvorhof, in den vier Ecken gab es ja so vier kleinere offene Höfe. Und ein dieser Höfe war die Kammer der Aussätzigen. Also gerade rechts vom Eingang in den innersten Vorhof. Rechts vom Nikanor-Tor. Und dort musste er dann seine Haare scheren und sich vorbereiten für all die Opfer. Das war schön, bereit, aber wurde nie benutzt. Aber die Kammer war da und jetzt wurde das hier benutzt. Und die Priester mussten also offiziell bestätigen, das Wunder ist geschehen. Und jetzt versteht man der nächste Vers, Lukas 5, Vers 17. Da sieht man auch, wie schnell man die in der Bibel überliest. Aber da muss man genau lesen und sich vorstellen, was geschieht da.
Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte.
Ja, jetzt muss man sich mal konkret vorstellen, was steht da. Da kamen nicht nur einfach ein paar Gesetzeslehrer, um dazu zu hören, wie der Herr predigte, sondern Pharisäer und Gesetzeslehrer aus jedem Dorf von Galiläa und aus jedem Dorf von Judäa, Südisrael, und aus der Hauptstadt Jerusalem. Und die kamen da zum See Genezareth nach Kapernaum. Da war das. Warum dieser Großaufmarsch? Aus dem ganzen Land kommen die Rabbiner. Ja, die haben realisiert. Ja, also, das muss ja der Messias sein. Und jetzt wollen sie seine Reden prüfen, ob das, was er sagt, mit dem übereinstimmt, was er tut, um dann zu klären, ob er der Messias ist. Aber da sehen wir, welche Gewalt und Bedeutung diese Wunder hatten. Atheisten heute, die spotten und sagen, das hat es nie gegeben. Warum? Wissen die das? Waren die dabei? Nein, Wunder gibt es ja nicht. Gut. Aber wenigstens an ein Wunder glaubt ihr, und das ist so groß, dass ich nicht kein Glauben dazu hätte. Was? Wir glauben an kein Wunder. Natürlich glaubt ihr. Ihr glaubt doch, dass die Welt, die Materie entstanden ist aus dem Nichts. Dabei hat es noch geknallt. Ja, also, einen solchen Glauben habe ich nicht. Das könnte ich nie glauben, dass einfach aus dem Nichts alles entsteht und ohne Gott. Ich habe den größten Glauben, den es gibt. Aber ein unbegründeter und Irrglaube. Aber es ist so, dass im Judentum wurden diese Wunder nicht geleugnet, dass sie geschehen sind. Und so bestätigt auch der babylonische Talmud im Traktat Sanhedrin 43a, dass der Herr Jesus wirklich Wunder getan hat in Israel. Aber dort in diesem Traktat werden die Wunder der Kraft Satans zugeschrieben. Das ist aber genau das, was die Bibel auch berichtet. Matthäus 12 haben Pharisäer gesagt, er tut das in der Kraft von Beelzebub, dem Obersten der Dämonen, dem Teufel. Und es gibt noch weitere außerbiblische Quellen, die das zeigen, dass im Judentum von alters her, man hat die Wunder nicht geleugnet. Es war nur eine Frage, war es von Gott oder nicht von Gott. Und das war die Diskussion. Und darum sind diese außerbiblischen Zeugnisse natürlich sehr, sehr wichtig. Die zeigen, die Wunder sind wirklich geschehen. Da können Atheisten darüber lachen, so viel sie wollen. Das bringt gar nichts. Und diese Wunder, aber zusammen mit all den anderen Beweisen, sind eben wichtig, um zu zeigen, Jesus von Nazareth ist wirklich der geweissagte Messias. Und alles ging in Erfüllung, auch sein Tod und dann seine Auferstehung und dann die Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung der Juden und alle Völker der Welt und so weiter. Er ist es, und das macht ihm klar, dass unser Glaube nicht einfach so ein Sprung ins Dunkle ist, sondern dieser Glaube ist wirklich gegründet auf nachvollziehbaren Tatsachen. Es ist nicht ein unvernünftiger Glaube, sondern er ist im vollsten Sinn des Wortes ist er vernünftig. Und dann versteht man auch, warum es eben von Paulus heißt in Apostelgeschichte 9, in der Synagoge in Damaskus hat er die Leute in Verwirrung gebracht, indem er bewies, dass dieser der Christus, der Messias ist. Und auch von Apollos in Apostelgeschichte 18 lesen wir, wie er den Glaubenden eine Hilfe war in Korinth, denn öffentlich widerlegte er die Juden und bewies, dass Jesus der Christus, also der Messias ist. Und da wird zweimal also der Ausdruck beweisen gebraucht, und das zeigt, unser Glaube ist wirklich nachvollziehbar und gründet sich auf Fakten, die unwiderlegbar sind. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil es gibt viele Gläubige, die sagen, ja, ich glaube, und sie meinen, sie müssen den Glauben gar nicht begründen können. Aber es ist ganz wichtig, dass wir den Glauben auch gegenüber Ungläubigen begründen können. Sonst sind sie der Meinung, ja gut, ich meine, du sagst jetzt, du glaubst das, und ein Moslem glaubt das, und ein Hindu glaubt das, aber wer sagt mir, wieso sollte ich Christ werden? Dann muss man ihm zeigen, dass all diese Beweise haben die anderen Religionen nicht. Das hat nur der biblische Glaube. Gut, wir müssen zum Schluss kommen für heute. Wollen noch zusammen beten, und dann sollten wir noch kurz etwas besprechen.